Guten Morgen, meine Damen und Herren. Geringe Rentenerhöhungen auf der einen Seite, steigende Preise auf der anderen Seite bereiten vielen Rentnerinnen und Rentnern zunehmend Probleme. Ihnen gibt die Verbraucherzentrale ab kommenden Montag spezielle Tipps. Wer mit wenig Geld besser über die Runden kommen will, sollte zum Beispiel ein Haushaltsbuch führen, mit dem sich feststellen lässt, wo noch gespart werden kann. Außerdem sollte man seinen Versicherungsschutz auf den Prüfstand stellen und nach Stromfressern im Haushalt suchen. Diese und noch viel mehr andere Ratschläge verbinden die Verbraucherschützer mit der Empfehlung, sich der roten Zahlen nicht zu schämen, sondern sich aktiv Unterstützung zu suchen. Und die gibt es im Internet unter vz-nrw.de/altersarmut. vz-nrw.de/altersarmut, aber auch bei den Verbraucherberatungsstellen und die gibt es in allen größeren Orten des Landes. Je älter man wird, umso mehr hat man erlebt und umso mehr hat man auch zu erzählen. Es kann wunderbar sein, in Erinnerungen zu schwelgen, allein oder mit anderen. Aber der Rückblick aufs eigene Leben kann auch schmerzhaft sein, so schmerzhaft, dass man gar nicht darüber reden kann. Das ist heute unser Thema, der Lebensrückblick, an gestern erinnern, um das heute zu verstehen. Wenn Sie Fragen oder Anregungen zu unserer Sendung haben, dann können Sie uns wie immer anrufen unter der Nummer 0221 für Köln 56789 3x4. 0221 56789 444. Wer schreibt, der bleibt, heißt es im Volksmund. Vielleicht ist das einer der Gründe, warum sogenannte Schreibwerkstätten so beliebt sind. Nahezu alle Volkshochschulen bieten sie an, auch viele andere Bildungseinrichtungen. Brigitte Frösig hat in der Kölner Melanchthon-Akademie einen Schreibkurs besucht und die Teilnehmer gefragt, warum sie ihre Erinnerungen schriftlich festhalten wollen und was sie da schreiben, wenn sie schreiben.
7 Frauen und ein Mann sitzen an den Tischen, die zu einem Karree aufgestellt sind. Es ist Donnerstagabend, 20 Uhr. Vor ihnen liegen lose Blätter, dicht beschrieben, Hefte oder dicke Kladden mit dem, was sie zu Papier gebracht haben. So unterschiedlich die Erinnerung, so unterschiedlich auch die Form, in der sie festgehalten werden.
Weinen, unendliche Traurigkeit, tief in mir, das Kind meiner Vergangenheit, eingemauert.
Ein Fußballspiel dauert 90 Minuten, ein Menschenleben 90 Jahre, manchmal länger, manchmal kürzer. Wenn man beides vergleicht, könnte man sagen, dass die ersten 15 Minuten eines Fußballspiels im richtigen Leben die Zeit bis zum Abschluss der Jugend sind.
Was Mutter mir erzählte, sind Fragmente, das, was in der Erinnerung geblieben ist. Fensterchen, die sich öffnen, die einen kurzen Blick gewähren. Ein huschender Lichtstrahl auf prallvolles Leben.
Die Gruppe trifft sich jeden Donnerstag. Die meisten sind schon sehr lange dabei, wie der 74-jährige Josef Schükempel. Während seines gesamten Berufslebens hatte der Schriftsetzer davon geträumt, einmal zu schreiben.
Und als ich dann Rentner wurde, habe ich mich hingesetzt, aber festgestellt, dass man auch Rüstzeug zum Schreiben braucht. Und dieses Rüstzeug habe ich mir dann geholt in Schreibwerkstätten.
Das Rüstzeug erarbeitet sich die Gruppe unter der Anleitung von Marianne Riefert-Mietke. Zu Beginn jedes Treffens stehen Entspannungsübungen auf dem Plan, um erst einmal aus dem Alltag auszusteigen, wie die ausgebildete Dozentin für kreatives und biografisches Schreiben erklärt. Danach bietet sie ungewöhnliche Schreibimpulse an.
Dann habe ich also die Himbeerbonbons mitgebracht, die wir früher in der Kindheit meiner Generation gegessen haben. Und habe gesagt, nutzt doch mal einen Bonbon, schließt mal die Augen und spürt doch mal, was macht denn das mit euch? Oder die Brausewürfelchen, all das, was wir früher gegessen haben. Oder Tasten und Schreiben, also die Steiftierchen mitbringen. Alle Sinne müssen dabei sein. Das ist ja im Grunde der ganze Knackpunkt. Sehen, riechen, hören, tasten, schmecken. Und wenn ich so schreibe, dann würde ich auch gelesen.
15 Minuten lässt sie ihren Schülern Zeit, angeregt durch die Impulse, ihren Erinnerungen nachzugehen und sie aufs Blatt zu bringen. Wer möchte, kann vorlesen. Kritisiert wird nicht, nur respektvoll zugehört. Danach gibt es Hausaufgaben, in Anführungszeichen, wie Marianne Riefert-Mietke betont.
Ich habe gesagt, ihr müsst so ein Glas euch da hinstellen und macht Zettelchen. Kinderzimmer, Mutter, Vater. Und wenn ihr mal Langeweile habt, greift da rein und guckt mal. Und wenn euch das gefällt, dann fangt an zu schreiben. und schließt die dann immer wieder ab. Oder Schulzeit, mein erster Schultag, ja, all diese Sachen, die wir dann alle erlebt haben.
Die 67-jährige Barbara Held hat vor 8 Jahren hierher gefunden. Damals, so sagt sie, ist sie nach dem Tod ihres Mannes, ihrer Pensionierung und dem notwendigen Umzug in ein tiefes Loch gefallen.
Ich war verstummt irgendwie und einsam auch. Und indem ich also irgendeine Erinnerung hier habe aufschreiben dürfen oder einen anderen lustigen Beitrag manchmal auch, den man dann auch vorliest, kam die Sprache wieder. Das macht das ältere Leben noch zu etwas ganz Besonderem. Wenn Sie sich wieder zurückerinnern und wenn Sie das Glück haben, auch noch in kleinen Lesungen es irgendwo vorzutragen und die Menschen ihre eigenen Erinnerungen damit verknüpfen.
Hannelore Lercher, 77 Jahre alt, nimmt die Herausforderung zu schreiben besonders ernst. Seit 4 Jahren sitzt die Mutter von 7 Kindern fast jeden Abend am Computer und schreibt ihre Erinnerungen auf.
Und bin sozusagen fertig jetzt. 31 Kapitel und über 100 DIN A4-Seiten. Und ich habe vor, so ungefähr 40 Exemplare in Buchform mit Fotos drucken zu lassen, auf meine Kosten natürlich. Aber es ist nur gedacht für meine Kinder, für meine Enkel und meine Freunde.
Dieses Buch, sagt Hannelore Lercher, ist für sie fast wie ein eigenes Kind.
Fensterchen, die sich öffnen, unendliche Traurigkeit. Das sind nur 2 Stichworte aus den Stücken, die die Mitglieder der Kölner Schreibwerkstatt da geschrieben haben. Mein Studiogast heute ist die Psychoanalytikerin Erda Siebert. Guten Morgen, Frau Siebert.
Guten Morgen.
Wie wichtig ist es eigentlich, sich zu erinnern?
Ja, die Erinnerung hat eine sehr große Bedeutung für die Menschen. Und ich heute würde ich sagen, es ist vielleicht kein Zufall, dass es im Moment boomt mit der Erinnerung auf allen Ebenen und in allen Altersstufen so circa ab 60 Jahre. Und ich glaube, das hat etwas mit dieser speziellen Generation zu tun.
Die im Krieg oder nach dem Krieg aufgewachsen
sind. Genau, das sind die Kriegskinder, das sind die Menschen, die sehr viel von ihren Eltern unterschwellig übernommen haben aus einer verheerenden Zeit, wo Schuld und Scham und Opfer sein, Leid und Schmerz sehr miteinander verbunden sind und nie ausgelebt oder überhaupt nur kommuniziert werden konnten. Und diese Generation ist bekannt als die tüchtige, die funktionierende Generation, die sehr viel über den Verstand, über ihr Können gemacht hat und, glaube ich, heute im Alter sich ein Stück besinnt auf das, was viel, viel zu kurz gekommen ist.
Das heißt, wenn man nicht mehr im Beruf steht, wenn die Familie einen nicht mehr fordert, dann brechen die Erinnerungen auf.
Ja, ja. Sowohl im normalen Alltag als auch ich als Therapeutin kriege das mit, nicht, dass es ganz Momentaufnahmen manchmal gibt, an denen etwas hochkommt und Menschen zum Teil dann auch sehr richtig krank werden und andere das nutzen, um kreativ zu werden. Und man muss sagen, man hat heute viel Zeit im Alter. Mhm. Nicht, die Menschen leben länger, die Kinder gehen aus dem Haus. Man hat viel Ruhe, viel Zeit zum Nachdenken.
Und ist auch gesünder als die Generation vorher, ne?
Also
noch dazu körperlich jedenfalls.
Ne? Ja, ja, das schon. Ja, und auch eigentlich in dem Sinne psychisch, dass sie die Möglichkeit haben, das auch noch mal für sich zu verarbeiten.
Welche Rolle spielt es dabei, wenn man die Erinnerungen, wie die Gruppe, über die wir gerade gehört haben, das macht, die Erinnerungen schriftlich festhält?
Ja, ich glaube, das ist eigentlich die beste Möglichkeit im normalen Rahmen, sein Leben nochmal Revue passieren zu lassen und all die Dinge zu aktivieren, die auch heute dem Leben eine Vollständigkeit geben. Nicht? Das ist, glaube ich, das Größte für die Menschen, die auch manchmal also Bücher herstellen oder die Geschichten wirklich weitergeben an die nächsten Generationen, dass sie ein Gefühl haben, jetzt erst wird mein Leben vollständig. Und das kann ich sehr gut nachvollziehen, dass das eine wichtige, also für die Seele praktisch eine wichtige Komponente ist.
Nun kann man die Erinnerung ja auch für sich behalten, man kann sie mitteilen. Und bei der Mitteilerei ist die Grenze zum Nerven schnell überschritten, zum Beispiel wenn der Onkel zum 100. Mal über seine Kriegsgefangenschaft in Frankreich erzählt. Was raten Sie da, schweigen oder reden?
Das ist eine schwierige Frage. Also ich glaube, es ist natürlich ein bisschen schade, wenn Erinnerungen den Menschen nicht verändern. eigentlich sind Erinnerungen dazu da, dass sie heute im Alter in dem Menschen selber etwas machen, etwas verändern, etwas bewegen, Bezug nehmen zu heute, zu den Kindern, zu den Enkeln. Und da, wo das nicht der Fall ist, glaube ich, wäre es schon sinnvoll, auch im Kontakt oder im Dialog zu gucken, wie kann man einsteigen, um was zu bewegen. Nicht, dass sich was verändert, denn das muss man schon irgendwie stoppen, aber vielleicht auf eine angemessene Art und Weise, dass man den Menschen erreicht in seinem Gefühl, in seinem Leid und daran etwas Veränderndes anstößt.
An schöne Erlebnisse erinnert man sich meistens gerne, ja. Hochzeit zum Beispiel, ja. Ne? Traurige Erfahrungen verdrängt man. Ja. Ist das gut so?
Also ich glaube, dass Erinnerung nicht immer optimal ist. Ich glaube, nach dem Krieg war es eine Notwendigkeit für viele Menschen, auch zu vergessen, zu verdrängen, zu verleugnen. Das ist ja ein heißes Thema in unserer ganzen Gesellschaft bis heute. Und jeder Mensch lebt zwischen Erinnerung und Vergessen. Es ist nicht so, dass permanente Erinnerung also das Leben gut macht, sage ich mal. Das kann man so nicht sagen, sondern Menschen brauchen Zeit, um sich zu erinnern. Ein gutes Beispiel ist die Öffnung der DDR. Die Menschen, also das ist das, was uns hautnah betrifft und wir erlebt haben. Auch die Menschen haben lange Zeit gebraucht, um ihre Realitäten, um ihren Alltag wieder zu bewältigen. Und erst dann kann man sich den Erinnerungen ein Stück hingeben. Man muss schon in seinem Leben einen stabilen Platz haben, um das zu können.
Welche Rolle der Rückblick auf das Leben in der Therapie von seelischen Erkrankungen spielt, darüber reden wir gleich weiter. Einstweilen herzlichen Dank an Erla Siebert. Krieg, Flucht, Vertreibung, das hat nahezu jede Frau und jeder Mann erlebt, der jetzt 70 Jahre und älter ist. Das sind Erlebnisse, die das gesamte Leben prägen. Aber sie sind auch wichtig für die Nachkommen, damit sich so etwas nie mehr wiederholt. Deshalb werden die Erinnerungen aus dieser Zeit gesammelt in sogenannten Zeitzeugenbörsen. Auch in Mülheim an der Ruhr gibt es eine solche Zeitzeugenbörse. Brigitte Frösig berichtet.
Jeden dritten Mittwoch im Monat treffen sich im Sommerhof in der Mülheimer Innenstadt 12 Frauen und Männer, um aus ihrem Leben zu erzählen. Jedes Mal ist eine andere oder ein anderer mit ihrer bzw. seiner Geschichte an der Reihe. Ein Mikrofon vor sich, das Tonbandgerät ist eingeschaltet, die anderen hören aufmerksam zu, ohne zu unterbrechen.
Mein Name ist Jutta Lohse und ich wurde am 6.10.1949 in Oberhausen geboren. Mit dem Krieg selber habe ich natürlich nichts zu tun gehabt, aber die Folgen des Krieges haben mein gesamtes Leben begleitet. Und zwar aus dem Grund, weil ich einen sehr schwer kriegsbeschädigten Vater hatte.
Jutta Lohse ist mittlerweile die siebte in der Runde der Zeitzeugen, die ihr Leben Revue passieren lässt. Die älteste unter ihnen ist 81 Jahre alt, die jüngste hat gerade die 50 überschritten. Brigitte Reuß hatte die Idee dazu. Sie suchte nach ihrer Pensionierung eine neue Aufgabe. Biografien hatten die ehemalige Lehrerin schon immer fasziniert. Sie informierte sich im Internet und durch persönliche Besuche bei Zeitzeugenbörsen, die schon seit vielen Jahren existieren.
Die Leute geben eine positive Rückschau, was sie erlebt haben, so schlimm es gewesen ist, trotzdem den Mut zu haben, darüber zu sprechen und zu sagen, ich habe es überlebt und ich kann auch etwas weitergeben.
Gemeinsam mit Elke Kurschardt, auch sie eine pensionierte Lehrerin, wandte sie sich an die örtliche Presse. Die Resonanz auf den Artikel war groß. 22 Interessenten hatten sich zunächst gemeldet, 12 sind geblieben, wie Elke Kurschardt berichtet.
Und die meisten wollten gerne über ihre Zeit der Kindheit und Jugend erstmal sprechen. Und dann hat Frau Reuß mit einem Gerät das aufgenommen und hat dann auch CDs erstellt.
Außerdem werden die Aufnahmen abgeschrieben. Einige Teilnehmer hatten ihre Lebenserinnerungen auch schon vorher selbst schriftlich festgehalten, wie der 77-jährige Karl-Heinz Ruttmann, vor dem ein umfangreicher Aktenordner mit seinen Aufzeichnungen liegt.
Mein Hobby war Zeitgeschichte, auch aus dem Grunde, weil meine Kinder oft gefragt haben, wie war das möglich und wie waren dort die Zusammenhänge. Und deswegen habe ich mal diese ganzen Dinge aufgearbeitet und schriftlich niedergelegt. Und das Interessante ist, beim Niederschreiben kamen noch Dinge aus der Erinnerung hervor, die ich dann auch schon mal verdrängt hatte oder beziehungsweise die irgendwo versunken waren.
In der Runde ist in kurzer Zeit ein großes Vertrauen entstanden. Für die 81-jährige Gertina Papel ist die Runde so etwas wie eine Trainingsmöglichkeit, irgendwann auch anderen Menschen ihre Geschichte zu erzählen.
Ich bin Niederländerin und wie die deutsche Besatzung nach Holland reinkam und ich muss dazu sagen, dass meine Großeltern hier in Oberhausen wohnten, also meine Mutter Deutsche und sie ging mit uns, mein Bruder und mich hierher und da fing eigentlich so ein bisschen Odyssee an für mich. Jedenfalls hat sie gesagt, wir gehen nicht mehr zurück, ich müsste zur Schule. Die Schule war für mich schrecklich. Ich konnte weder richtig sprechen noch schreiben. Und es war deshalb schrecklich, weil man ja auch immer dann ausgelacht wurde. Und dieses ist eigentlich das, was mich enorm beschäftigt, bis heute eigentlich.
Die Weitergabe der Erinnerungen, ob nun im persönlichen Vortrag, als CD oder in Buchform, ist das eigentliche Ziel der Zeitzeugenbörse, wie Brigitte Reuß erklärt.
Wenn alle jetzt mal durch sind, dann möchten wir quasi einen Pool erstellen mit den Themen und diese Themen werden dann entsprechend angeboten, zum Beispiel an Schulen. Aber auch Ausbildungsstellen ist zum Beispiel auch eine Möglichkeit, dass da eben diese jungen Leute, die in die Pflege sich ausbilden lassen, auch entsprechend darin geschult werden.
Doch es geht den Teilnehmern nicht nur um die Schulung von Pflegepersonal, sie haben auch ein gesellschaftspolitisches Ziel vor Augen. Elke Kurschat.
Und ich denke, so wird manches zurechtgerückt, auch von dem, was früher passiert ist, wenn man heute so leichtfertig sagt, das hättest du wissen müssen. Das haben unsere Leute ja auch gesagt, sie hätten es wissen können, aber sie wussten es nicht. Und sie dann zu verurteilen, das ist leicht für Nachgeborene. Aber es wird vielleicht etwas deutlicher, wenn man es hört.
Und gelebte Geschichte aus erster Hand zu erfahren, sei ohnehin spannender als aus Geschichtsbüchern, fügt Brigitte Reuß hinzu.
Welche Rolle die Erinnerungen an das eigene Leben in der Betreuung von dementen Menschen spielt und wie die Psychotherapie den Lebensrückblick nutzt, das hören Sie gleich nach der Werbung und dem Verkehrshinweis. Wenn Sie unsere Sendung mal verpasst haben, dann gehen Sie doch ins Internet. Unter wdr4.de finden Sie die Aufzeichnungen der letzten 8 Wochen im Podcast.
WDR 4 in unserem Alter mit Ulla Föhmer.
Rückblick aufs Leben, an gestern erinnern, um das heute zu verstehen. Das ist unser Thema noch bis kurz vor 9 Uhr. Wer kennt das nicht? Erst nach langem Überlegen fällt einem ein, was man gestern zum Mittag gegessen hat. Aber das Weihnachtsfest vor 60 Jahren, als die lang ersehnte Puppe unterm Tannenbaum lag, das hat man noch so vor Augen, als sei es erst gestern passiert. Diesen Widerspruch macht sich die Altenpflege zunutze. Unter dem Stichwort Biografiearbeit werden die Erinnerungen der dementen Bewohner als sogenannte Türöffner genutzt, also um den Kontakt zwischen Pfleger und Pflegenden zu erleichtern. Einzelheiten schildert Brigitte Frösig.
Damenkränzchen im Hugo-Stoffers Seniorenzentrum im westfälischen Aalen. Dienstagnachmittag sitzen hier regelmäßig 20 Frauen bei Kuchen, Kaffee und einem Likörchen zusammen. Sie unterhalten sich angeregt, ergänzen Sprechwörter, wer schön sein will, muss leiden, zum Beispiel. Vor ihnen liegt ein Heft mit Liedern aus ihrer Jugendzeit und die meisten stimmen lauthals ein, wenn die Pflegerin anstimmt.
3, 4... Hab mein Wagen vollgeladen von den alten Weizen.
Fast keine schaut aufs Blatt, denn den meisten Frauen sind die Lieder präsent. Als sie Kinder waren, wurde noch viel gesungen und so wird auch auf dem sogenannten Biografie-Fragebogen nach den Lieblingsliedern gefragt. Dieser Fragebogen wird vor dem Umzug in die Senioreneinrichtung ausgefüllt von den zukünftigen Bewohnern selbst oder, wenn das nicht mehr möglich ist, von den Angehörigen. Er dient dem ersten Kennenlernen und ist mehr als nur ein tabellarischer Lebenslauf, wie Gudrun Dubbel und Lara Weniger vom Sozialen Dienst in dem AWO-Seniorenzentrum erklären.
Ein großer Unterschied wird sicherlich schon mal darin bestehen, Gewohnheiten, Vorlieben, Abneigungen, Hobbys, solche Geschichten von den Bewohnern zu erfahren, weil wir die halt ganz konkret hier bei unserer täglichen Arbeit brauchen und mit umsetzen können und verwerten können.
Es ist ja auch ganz wichtig, dass wir wissen, wie können wir auf die Gewohnheiten eingehen, damit sie sich ja auch zu Hause und wohl fühlen.
So können bestimmte Vorlieben wie eben das Singen, Gymnastik, Lesen oder Handarbeit in die Freizeitgestaltung des Hauses einfließen. Ein anderer wichtiger Punkt ist das Thema Essen. Lara Weniger.
Wo wir hier natürlich drauf Rücksicht nehmen. Also wird gern Graupensuppe gegessen oder nicht? Ne? Ist ja immer so eine Frage, wie ist die Meinung zu Steckrüben? In der Generation hat das ja noch eine ganz besondere Bedeutung.
Außerdem wird nach ganz persönlichen Alltagsritualen gefragt, ob man zum Beispiel mit Musik, mit Licht, bei geöffneten Fenster einschläft. Nach den Vorlieben bei der Kleidung, beim Schmuck und bei der Körperpflege. Düfte spielen eine enorm wichtige Rolle, sind sie doch mehr als alle anderen Sinnesreize dazu geeignet, Ereignisse oder Gewohnheiten aus längst vergangenen Zeiten wachzurufen. Gudrun Dubbel.
Ich weiß zum Beispiel von einer Bewohnerin, die, als sie noch sprechen konnte, sehr viel davon erzählt hat, dass sie ihr Leben lang Fenjala benutzt hat, als Bodylotion und so weiter. Diese Informationen kann man zum Beispiel einsetzen, um ihr eine Freude zu machen, wenn man sie halt wieder eincremt, um ihr diesen Geruch wieder zu vermitteln, dadurch halt bei ihr Erinnerungen wieder freizusetzen von früher, dann kann man halt auch auf solche Kenntnisse zurückgreifen.
Der Fragebogen ist aber lediglich ein erster Schritt, um mehr über das Leben der Bewohner zu erfahren, mit ihnen eine Reise in die eigene Vergangenheit anzutreten.
Allgemein ist es eigentlich so, dass wir so nach 2-3 Wochen anfangen, mit dem neuen Bewohner ins Gespräch zu gehen. Dann ist etwas Vertrauen aufgebaut worden, sodass sich der Bewohner uns dahingehend öffnet, uns eben die ersten Auskünfte über sein bisheriges Leben zu geben.
Und dann geht's immer so weiter. Je mehr Informationen wir bekommen, desto mehr wird ergänzt. Also es ist eigentlich nie abgeschlossen, die Biografiearbeit, sondern das ist ein immerwährender Prozess, entweder in Einzelgesprächen oder durch Angebote, durch Veranstaltungen, durch die Gestaltung von Festen, wo wir drauf achten. Das ist nie abgeschlossen.
Sodass sich den Pflegenden mehr und mehr ein umfassender Einblick in das gelebte Leben des Bewohners erschließt, mit allen Höhen und Tiefen. Für Lara Weniger und ihre Kollegin Gudrun Dubbel eine Chance, einen anderen Zugang zu den Bewohnern zu finden, sie anders zu sehen.
Es ist ja niemand, der pflegebedürftig im Bett liegt, sondern es sind Menschen mit einer großen Lebensleistung, mit einer großen Lebenserfahrung. Und so sieht man halt nicht immer nur die Pflegebedürftigkeit.
Dass man eben den Bewohnern halt auch ein Selbstwertgefühl erhalten soll, indem man ihnen nicht immer nur vorzeigt und erfahrbar macht, was sie alles nicht mehr können, sondern indem man sie daran erinnert, was sie doch früher schon alles geleistet haben und was sie alles konnten.
Die Bilanz des Damenkränzchens auf jeden Fall fällt positiv aus.
Früher war es auch schön, ne? Alles. Und heute muss man das eben wieder anders nehmen, ne? Sind wir älter und dann muss das auch klappen, ne? Klappt auch alles. Wenn wir mal was singen und uns unterhalten, ne?
Auch Lara Weniger vom sozialen Dienst profitiert von den Gesprächen über die Vergangenheit ihrer Schützlinge. Denn sie hat gelernt, Graupensuppe zu kochen. Und am Ende hat sie auch allen geschmeckt, sagt sie.
Wie war Ihr Verhältnis zu den Geschwistern? Wie haben Sie Ihre Schulzeit empfunden? Hatten Sie strenge Vorgesetzte? Das sind nur 3 Fragen aus einem Fragenkatalog, der bei der Biografiearbeit in der Altenpflege eingesetzt werden kann. Mein Studiogast heute ist die Psychoanalytikerin Erda Siebert. Frau Siebert, was halten Sie von solchen Fragen?
Ja, eigentlich sind sie, wie sagt man, Türöffner für vieles, was sich dann in der inneren Bewegung wieder aktualisiert, wieder lebendig wird, dass wirklich, das fand ich ein schönes Bild, Fenster geöffnet werden, die etwas viel Allgemeineres zutage bringen. Nicht? Und um nochmal an diese Generation anzuknüpfen, ist es eben wirklich so, dass die Menschen das lange Zeit nicht nur nicht getan haben, sondern nicht tun konnten und gar keine Möglichkeit hatten, sich damit ein Stück auseinanderzusetzen. Und es war eine unendlich schwierige Zeit, die frühe Zeit, Kindheit und Jugend, ja, auf verschiedenen Ebenen. Und ich denke, dass das insofern eine ganz besondere Bedeutung hat.
Sie arbeiten als niedergelassene Psychotherapeutin. Kommen zu Ihnen auch alte Menschen? Und welche Rolle spielt dann in der Therapie der Rückblick aufs Leben?
Ja, also als Psychoanalytikerin beziehe ich mich innerlich eigentlich immer auf das ganze Leben meiner Patienten, egal wie alt sie sind. Ich habe mich aber wahrscheinlich mit zunehmendem eigenen Alter und dadurch, dass ärztliche Kollegen mir Menschen überwiesen haben, besonders spezialisiert auf die Arbeit mit Älteren und Alten. Es gibt da auch spezielle Fortbildung, weil die Therapie schon etwas sehr Eigenes hat. Und vor 20, 30 Jahren hat es noch kaum Möglichkeit gegeben, auch von unserem Gesundheitssystem her, dass alte Menschen überhaupt Therapie machen durften.
Ja, geht das denn überhaupt? Kann man denn einen 70-Jährigen überhaupt noch therapieren?
Ja, natürlich. Also ich denke, das kommt eigentlich erst richtig in der Zukunft, dass man merkt, dass ältere Menschen gerade auch durch Erinnerungsarbeit auch große Probleme kriegen können. Sie können in eine Depression verfallen. Sie können durch die Trennung von einem Partner oder vielleicht sogar einem Kind oder einem jüngeren Menschen sehr schwerwiegende Probleme bekommen. Sie können Angstzustände kriegen. Also es ist suizidal. Die Suizidalitätsrate ist sehr hoch geworden bei alten Menschen. Und die Sucht, die Abhängigkeit vom Alkohol, von ähnlichen Phänomenen. Also das alles zeigt schon deutlich, dass es ungeheuer wichtig ist, mit älteren und alten Menschen bis zum letzten Lebenstag letztlich therapeutisch zu arbeiten, um ihnen zu helfen, gerade so etwas wie Trennungen, Abschiede, ihr Leben nochmal in einen Zusammenhang zu bringen, ihren Platz im Leben, im Alter nochmal zu finden, dass das eine große Bedeutung hat. Und nicht umsonst haben wir vor 15 Jahren einen Verein gebildet, der sich mit den Folgen des Nationalsozialismus und des Holocaust beschäftigt, weil das natürlich tief drin sitzt in den meisten Menschen dieser Generation und vieles unverarbeitet ist.
Wo findet man denn Therapeuten, die auf ältere Patienten spezialisiert sind? Das sieht man ja wahrscheinlich nicht im Telefonbuch.
Nein, ich glaube, man sollte sich da an seine Krankenkasse wenden oder wer mit dem Internet umgehen kann, da gibt es die Vereinigung der Psychotherapeuten, wo die Einzelnen aufgelistet sind und mit ihren Spezialitäten oder mit ihren speziellen Kompetenzen. Und da kann man finden, wer sich mit älteren Menschen auskennt oder in dieser Therapieform auch Erfahrungen hat.
Sie haben eben gesagt, die Therapie von älteren Menschen unterscheidet sich von der mit jüngeren Menschen. Wo liegt denn der größte Unterschied?
Ich glaube, dass es älteren Menschen schwerer fällt, erstmal Vertrauen zu finden. Und überhaupt, viele ältere Menschen können sich gar nicht den Raum nehmen erstmal, dass das wichtig ist, dass das etwas Besonderes ist, dass es um sie selbst geht. Manche Menschen müssen da wirklich Türen und Fenster öffnen nach und nach, die ganz ungewohnt sind, was sie nie gemacht haben in ihrem Leben. Und der Therapeut und die Therapeutin, das, was wir so ein bisschen Übertragung nennen im Fachspezifischen, die sind in der Tendenz eher die Kinder, weil man meistens jünger ist und weil dann viel an den Therapeuten angelehnt wird, was sie für Probleme mit ihren Kindern gehabt haben. Das hat zwei Seiten. Aber die positive Seite ist, dass man deutlich spürt als Therapeut, aha, nicht so waren die Beziehungen und so kann ich darauf eingehen. Und da kann man etwas Kreatives mit anfangen in den Therapien. Mhm. Und die andere Seite ist, dass diese Menschen besonders dankbar sind, wenn es einigermaßen gut läuft.
Wenn es ihnen dann besser geht nach der Therapie.
Ja. Ja, mehr als die Jüngeren. Ja. Das hat eine ganz... Und vielleicht noch ein drittes, dass es auch die Therapien anders ausgehen. Also es gibt nie so ein Ende wie bei den Jungen. Da bemüht man sich besonders, Abschied zu nehmen, das Ende wichtig zu nehmen und dann zu sagen, jetzt ist wirklich Schluss. Bei den Älteren ist es eigentlich eher, dass es so ausläuft und dass die gute Beziehung irgendwie doch erhalten bleibt. Es gibt nicht so einen stringenten Abschied oder ein Ende.
Nun ist es wichtig, sich zu erinnern, auch wenn man keine seelische Erkrankung hat.
Ja.
Können Sie als Analytikerin, als Therapeutin einen Tipp geben, wie man das am besten anfängt, sich hinsetzen und sich zu erinnern?
Oh, das ist schwierig. Also ich würde meinen, dass es eigentlich immer im Austausch mit der Umgebung ist. Mit der Familie, das wäre der erste Schritt, nicht, dass jemand, gerade ältere Menschen, oft alleine zu Hause sitzen und eine große Sehnsucht danach haben, sich auszutauschen. Es müssen nicht die eigenen Kinder sein. Es können andere Menschen sein, auch also gerade die jüngere Generation, wo man erstmal anfängt, ein bisschen was von sich zu zeigen. Aber viel häufiger passiert es dadurch, dass man irgendwo ist, im Theater, bei der Musik, in der Oper, sonst wo, und auf einmal entdeckt, da passiert etwas in mir, was es vorher noch gar nicht gegeben hat. Und dann finde ich es auch gut, solche Schreibwerkstätte oder Biografie-Erzählcafés, in jeder Stadt gibt es unendlich viel davon, einfach mal probeweise zu besuchen und zu gucken, kann ich da einen Platz bekommen.
Das war die Psychoanalytikerin Erda Siewert. Herzlichen Dank für Ihren Besuch im Studio.
Ich danke auch.
Fliegender Wechsel hier im Studio. Jetzt begrüße ich meine Kollegin Gabi Rüth. Die hat wieder ein Buch mitgebracht, das sich um das Thema unserer Sendung dreht, den Lebensrückblick.
Genau so ist es. Ich habe einen ruhigen Roman ausgesucht. Einen Roman, der sich erst allmählich entfaltet, dann aber eine große Suggestivkraft entwickelt. Das ist ganz schön raffiniert gemacht, aber Bernd Schröder, der Autor, ist eben ein im besten Sinn routinierter Schriftsteller. Es ist ein alter Hase. Und der hat in diesem Buch, was jetzt im Frühjahr erschienen ist, nochmal so richtig gezeigt, was er kann. Es heißt »Auf Amerika«. Bernd Schröder dreht die Uhr zurück, auf die Stunde Null, auf die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Und er erzählt, wie ein Junge damals seine Kindheit und Jugend erlebt hat. Und zwar in einem oberbayerischen Dorf mit Namen Hausen. 365 Einwohner hat das Dorf für jeden Tag des Jahres einen, sagen die Hausener. Und dort ist die Familie Seiler nach dem Krieg gelandet. Für die Mutter ein sozialer Abstieg, absolut. Sie kommt aus Berlin, ist in einem großbürgerlichen Haus groß geworden, mit Bediensteten und Klavierspiel beim Essen. Sie kann in Hausen nicht heimisch werden. Der Vater des Jungen ist so ein Hallodri. Er schlägt sich als Vertreter durch, kann keinen Nagel in die Wand schlagen, hat aber immer einen flotten Spruch auf den Lippen, ja. Und für den Seilerbub, wie ihn alle nennen, für ihn also, der sich an diese Zeit erinnert, ist Hausen so etwas wie der Himmel auf Erden. Er liebt die warmen, weichen Pferde, mit denen die Bauern pflügen. Er darf nach Herzenslust im Schuppen mit den unzähligen Anbauten stöbern. Bei Gewitter legt er sich in der Badehose auf die Wiese. Und in der Küche der Lammermutter, wo die Familie wohnt, steht immer irgendetwas Leckeres für ihn parat. Und dann, und das ist ganz entscheidend, gibt es noch Veit, den Knecht des Wirtes. Er hat den Jungen ins Herz geschlossen und umgekehrt, das hören wir jetzt, ist das genauso.
Er ist klein, rundlich, irgendwie überall gepolstert, mit einem Bäuchlein. Er hat riesengroße Hände, in die mein ganzer Kopf hineinpasst. Sein Kopf ist kugelrund, mit abstehenden großen Ohren, was besonders auffällt, weil er nur noch ganz wenige Haare um die rote, wie poliert aussehende Glatze hat. Er hat leicht wässrige, blaue Augen und eine dicke Nase, und er schaut einen immer so freundlich an, dass ich glaube, er ist neben dem Messmer Ludwig der glücklichste Mensch von Hausen. Bei der Arbeit trägt er immer einen Hut, der auf seinen Ohren aufsitzt. Er tut alles ruhig, ohne Eile. Darin ist er das Gegenteil meines Vaters, der immer rennt und hetzt. Wenn mein Vater nach links gehen will, dann will er gleichzeitig auch nach rechts gehen. Und dann geht er mit dem Kopf in die eine Richtung und mit den Beinen in die andere. Und da weiß der Kopf nicht, was die Beine wollen und umgekehrt. Dann flucht mein Vater und geht geradeaus und weiß aber nicht, was er dort soll. Darum, glaube ich, ist mein Vater kein glücklicher Mensch. Der Veit, das sagt er selbst manchmal, ist mit seinem Leben zufrieden. »Ich hab, was ich brauch, und was mir nicht fehlt, das brauch ich nicht«, sagt er. Die Sprache vom Veit ist nicht ganz die der Hausener. Der macht manchmal so seltsame Laute wie »Hajo« und »Wuisch«, die verraten, dass er nicht von hier ist. Von wo er her ist, darüber schweigt er. Die Lammermutter sagt, der Veit ist halt irgendwann einmal auf der Brennsuppe dahergeschwommen. Aber nichts Gewisses weiß man nicht. Und wenn ich den Veit frage, »Veit, von wo kommst du her?«, dann lacht er und sagt, »Ja, mei, Bub, das ist so lange her, das hab ich schon vergessen.« Er mag halt nicht darüber reden, denke ich mir. Dass man vergisst, wo man herkommt, das kann ich nicht glauben.
Ja, also Veit ist ein Mann mit einem Geheimnis. Das heizt natürlich die Gerüchteküche in einem solchen Dorf mächtig an. Erst recht, als Veit eines Tages einen Brief bekommt und dann auch noch von einem Notar. Veit weigert sich zu sagen, was in dem Brief steht, also machen sich die Hausener ihren eigenen Reim. Hat man nicht schon immer geglaubt, dass Veits Eltern nach Amerika ausgewandert seien und ihren Jungen zurückgelassen haben? Vielleicht hat er doch jetzt geerbt, das könnte doch sein. Ja, und dann geschieht das absolut Unfassbare. Veit verschwindet für 10 Tage und er sagt niemandem, wo er gewesen ist. Nur seinen jungen Freund, den Seilerbub, den weiht er ein. Aber Sie wissen ja, ne, wie das ist mit den Geheimnissen. Sie dürfen nicht gelüftet werden und ich werde den Teufel tun. Bernd Schröder hat einen Roman geschrieben, der funktioniert wie unsere Erinnerungen. Einzelne Szenen melden sich plötzlich zurück. Bestimmte Personen, die wichtig waren, tauchen auf. Und so entsteht eben in diesem Buch das Bild eines bestimmten Ortes zu einer bestimmten Zeit. Und dieses Bild hat, wie immer, Risse, Brüche, Widersprüchlichkeiten. Und auch diese dunkleren Seiten lässt Bernd Schröder nicht aus. Er hält die Balance. Und das finde ich sehr gelungen und sehr gekonnt.
Titel, Verlag. Wo es erschienen ist, das Buch?
Auf Amerika von Bernd Schröder, Karl-Hanser Verlag, 17,90 Euro und als Hörbuch auch erhältlich, gelesen vom Autor bei Random House.
Die Angaben finden Sie auch bei uns am Hörertelefon. Die Kollegen geben Sie Ihnen gerne weiter. 0221 56789 3x4. Danke, Gabi Röth. Das war's für heute. In der nächsten Woche geht es um Unternehmungen, die seit Generationen schon in Familienhand sind. Vom Hutmacher bis zur Arztpraxis. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Mein Name ist Ulla Föhmer.